SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Die prorussischen Separatisten halten an der Abstimmung zur Abspaltung von der Ukraine fest, trotz Putins anderslautendem Wunsch. Weniger Geld wurde letztes Jahr in der Schweiz gewaschen als im Vorjahr. Allerdings konnten noch weniger Verdächtige überführt werden.
Es ist klar, dass das bei einem komplexen Delikt wie Geldwäscherei nicht in jedem Fall gelingen kann.
Nestle bezahlt der ETH Lausanne 2 Professuren, will aber bei der Professorenwahl mitbestimmen. Da leidet die Unabhängigkeit der Forschung, findet Nationalrat Matthias Ebischer.
Die Geldgeber, die müssen realisieren, dass nicht alles möglich ist bei diesen Verträgen.
Und er droht als Präsident der Nationalrätlichen Wissenschaftskommission mit Konsequenzen. Gurlitz Kunstsammlung, warum ausgerechnet nach Bern? Wir gehen auf Spurensuche im Tagesgespräch mit dem Kunstmarktexperten Christian von Faber-Castell um 13 Uhr. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic. Den Nachrichtenüberblick hat Andrea Apül.
Im Osten der Ukraine halten die prorussischen Aktivisten an der Volksabstimmung vom nächsten Sonntag fest. Das hat die Sprecherin des Milizenchefs in Slawiansk gegenüber westlichen Nachrichtenagenturen bestätigt. Bei der Abstimmung geht es um mehr Autonomie für den Osten der Ukraine. Gestern hatte der russische Präsident Putin die Aktivisten aufgefordert, die Abstimmung zu verschieben, um einen Dialog zu erleichtern. Die ukrainische Regierung betonte inzwischen, sie sei grundsätzlich bereit zu Gesprächen, um die Krise beizulegen. Reden wolle sie aber nur mit politischen Vertretern der Bevölkerung. Ein Dialog mit den bewaffneten Aktivisten, die seit Wochen Regierungseinrichtungen besetzt halten, sei undenkbar. Bei der Meldestelle für Geldwäscherei sind letztes Jahr gut 1400 Verdachtsmeldungen eingegangen, 170 weniger als 2012. 80% der Meldungen wurden an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Die verdächtigen Vermögenswerte beliefen sich auf insgesamt rund 3 Milliarden Franken. Laut der Meldestelle nahmen insbesondere jene Fälle zu, in welchen versucht wird, übers Internet Geld zu waschen. Aggressive Werbung für Kleinkredite soll verboten werden. Der Nationalrat hat eine entsprechende Gesetzesvorlage gutgeheißen. Allerdings legt der Gesetzestext nicht fest, was genau aggressive Werbung ist. Die Werbebranche soll das selber definieren. Stimmt nach dem National auch der Ständerat dem Gesetz zu, werden Bußen eingeführt. Wer trotz des Verbots aggressiv für Kleinkredite wirbt, muss bis 100.000 Franken zahlen. Ein Messsystem des Bundes, mit dem die radioaktive Belastung von Wasser und Luft laufend überwacht werden soll, verzögert sich. Die Betreiber der Atomkraftwerke wehren sich dagegen, dass sie 80% der Kosten übernehmen sollen und haben das Bundesverwaltungsgericht angerufen. Das Bundesamt für Gesundheit geht von mindestens einem Jahr Verzögerung aus, wie es zu einem Bericht der Zeitungen Bund und Tagesanzeiger ausführte. Die ersten Messsonden hätten dieses Jahr in der Aare und im Rhein installiert werden sollen. Das Messsystem wurde nach der Atomkatastrophe von Fukushima beschlossen. Die ETH Lausanne lässt 2 Lehrstühle von Nestle sponsern. Und jetzt kommt aus, Nestle hat einen größeren Einfluss als bisher angenommen. So ist der Nahrungsmittelkonzern Nestle im Gremium vertreten, das die Professoren beruft, und hat dort ein Vetorecht. Und in den Gremien, die Gelder für konkrete Forschungsprojekte vergeben, sitzen gleich viele Vertreter von Nestle wie von der ETH Lausanne. Das berichtet die Wochenzeitung WOZ. Sie hat die Veröffentlichung des entsprechenden Abkommens erstritten, gestützt auf das Öffentlichkeitsrecht. Die syrische Stadt Aleppo ist durch eine große Explosion erschüttert worden. Islamistische Rebellen behaupten, sie hätten unter einem Hotel einen Tunnel gegraben und dort eine größere Menge Sprengstoff gezündet. Das Hotel sei durch die Regierungstruppen genutzt worden. Durch die gewaltige Explosion sollen zahlreiche Soldaten und Kämpfer regimetreuer Milizen getötet worden sein, berichten Nachrichtenagenturen. Das historische Gebäude sei stark beschädigt worden. Das syrische Staatsfernsehen berichtete von der Explosion, ohne auf die mögliche Ursache einzugehen. Nach der Parlamentswahl in Südafrika ist gut die Hälfte der Stimmen ausgezählt und der Afrikanische Nationalkongress, ANC, liegt deutlich vorne. Gut 62% der Stimmen gehen an die Partei von Präsident Jacob Zuma. Die Oppositionelle Demokratische Allianz holt laut der Wahlkommission rund 30% der Stimmen. Das offizielle Endergebnis wird voraussichtlich morgen Freitag bekannt gegeben. Immer mehr Länder unterstützen Nigeria bei der Suche nach den 200 entführten Mädchen. Nach den USA und Großbritannien boten nun auch Frankreich, Kanada und China ihre Hilfe an. China etwa wolle den nigerianischen Behörden Informationen der Geheimdienste zur Verfügung stellen und auch Satellitenaufnahmen, das berichtet eine nigerianische Zeitung. Die 200 Mädchen waren vor über 3 Wochen von Mitgliedern der Terrorgruppe Boko Haram entführt worden. Sie wollen die Mädchen als Sklavinnen verkaufen oder zwangsverheiraten. Der japanische Autokonzern Toyota meldet einen Rekordgewinn von umgerechnet 15,7 Milliarden Franken im letzten Geschäftsjahr. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Als Gründe nannte der Toyota-Konzernchef insbesondere die schwache japanische Währung Yen, welche die Autos im Ausland billiger macht, sowie gesenkte Kosten in der Produktion. Toyota ist der größte Autokonzern der Welt. Das Wetter. Im Norden scheint heute trotz Wolkenfeldern immer wieder die Sonne. Morgen fällt vor allem am Vormittag Regen. Im Süden scheint heute und morgen oft die Sonne. Die Temperatur erreicht 19 bis 23 Grad.
Und so geht es weiter. Schluss mit der verlockenden Werbung für Kleinkredite, verlangt ein Teil des Nationalrates.
Diese Werbung schafft Anreize, damit man sich Produkte besorgt, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann.
Unsinn, sagt die Gegenseite.
Im Konsumkreditwesen gibt es jetzt schon so strenge Gesetze wie in sonst kaum einem Lebensbereich.
Die Mini-Debatte im Rendezvous. Dann Wählen in Indien. Das heißt zum Beispiel, dass die Wahlurne in entlegenste Dörfer getragen wird. Unsere Korrespondentin begleitet die Wahlurne durch Wind und Wetter. Und um ein Geheimnis Bulgariens geht es kurz vor eins. Das Geheimnis des Religionsfriedens. Bevor wir weitere Geheimnisse um das Testament des Kunstsammlers Cornelius Gurli zu lüften versuchen, im Tagesgespräch. Zuerst aber zum profanen Geldwaschen. Die Arbeit geht der Meldestelle für Geldwäscherei nicht aus. Letztes Jahr musste sie rund 1400 Meldungen zu verdächtigen Geldern nachgehen. Dass es am Schluss tatsächlich zu einem Schuldspruch kommt, ist aber selten. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Fälle oft äußerst kompliziert sind und das Geld aus dem Ausland kommt. Andererseits erhärtet sich der Verdacht auf Geldwäscherei in vielen Fällen nicht. Das zeigt das Beispiel einer Prostituierten aus dem nahen Ausland. Christian von Burg.
Es war im letzten Jahr, als die Frau eine Lebensversicherung abschließen wollte für mehr als 100.000 Franken in bar, sagt Adrian Lopsiger, der stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Polizei.
Das ist immer etwas ungewöhnlich. Bargeld weckt immer die Aufmerksamkeit.
Die Versicherung gelangte an die Meldestelle für Geldwäscherei, zumal die Frau auch noch anonym bleiben wollte und nachfragte, ob die Schweiz und ihr Land Finanzdaten austauschten. Ein Mitarbeiter der Meldestelle machte also Abklärungen im Ausland und die zeigten, die Frau besitzt mehrere Häuser und verdient viel Geld als Prostituierte. Als nächstes kam jetzt die Nachfrage bei der Schweizer Hausbank.
Haben diese Immobilien das Potenzial, eine solche Summe abzuwerfen? Hat sie da eine Dienstleistungseinkunft aus diesem Escort-Bereich?
Die Antwort: ja, das passt alles zusammen. Der Verdacht auf Geldwäscherei hat sich also nicht erhärtet. Bis vor einem Jahr hätte die Meldestelle einen solchen Fall nach ersten oberflächlichen Abklärungen an die Justiz weiterleiten müssen. Jetzt ist aber das Bankgeheimnis gelockert worden und die 15 Mitarbeiter der Stelle können im Ausland bei anderen Meldestellen Informationen einholen und auch bei Banken, bei Treuhändern oder Vermögensverwaltern nachfragen. Beteiligte also, die über Finanzflüsse Auskunft geben können, aber nicht von sich aus eine Meldung gemacht haben. Und die Kompetenzen für die Meldestelle werden wohl weiter ausgebaut. Der Ständerat hat dem bereits zugestimmt. Die Auswirkungen der ersten Reformen stimmten ihn positiv, sagt der Vizedirektor der Bundespolizei.
Wir haben bessere Informationen, schnellere Informationen, können die Fälle, die nichts bringen, austriagieren und diese Filterfunktion entlastet die Justiz.
Schon heute erhärtet sich der Verdacht, in vielen Fällen aber nicht. Von den fast 9000 Verdachtsfällen der letzten 10 Jahre haben nur 4% in Schuldsprüchen in der Schweiz geendet. Viel Aufwand für nichts also? Nein, sagt Adrian Lobsiger. Die Kontrollarbeit wirke abschreckend für potenzielle Geldwäscher. Viele Fälle würden dank Schweizer Hilfe auch im Ausland gelöst und die tauchten deshalb gar nicht in der Statistik auf. Schließlich handle es sich oft um sehr komplizierte Fälle. Die Beweisbeschaffung aus dem Ausland sei schwierig für die Justizbehörden.
Uns ist klar, dass das bei einem komplexen Delikt wie Geldwäscherei, das eben auf anderen Straftaten aufbaut, dass das nicht in jedem Fall gelingen kann.
Die Frau übrigens, von der hier die Rede war, die hat von den ganzen Untersuchungen gar nichts mitbekommen.
Und hier noch eine dringende Verkehrsmeldung von 12.41 Uhr. Vorsicht auf der A13 Bellinzona-San Bernardino. Zwischen dem Rastplatz Campagnola und Roveredo befindet sich eine Kuh auf der Fahrbahn. Aus guten Ideen sollen gute Produkte werden. Dafür arbeiten private Firmen in der Schweiz oft mit den Hochschulen zusammen. Doch wie sehr dürfen diese Unternehmen, die die Forschung mitfinanzieren, Einfluss nehmen auf die Hochschulen und deren Entscheidungen? Diese Frage erhält nun neuen Zündstoff. Wie die Wochenzeitung WOZ nämlich einen Vertrag publik gemacht hat zwischen der ETH Lausanne und dem Nahrungsmittelriesen Nestle, der zeigt, dass die Mitsprache von Nestle weit geht. Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick.
Der Vertrag zwischen der ETH Lausanne und Nestlé stammt aus dem Jahr 2006 und betrifft die Hirnforschung. Nahrungsmittel könnten die Hirnleistung nämlich möglicherweise positiv beeinflussen. Das wäre dann ein großer Markt für Nestlé und darum interessiert sich die Firma für diese Forschung. Konkret wirft Nestlé 10 Millionen Franken auf für 2 Lehrstühle und weitere 2 bis 4 Millionen Franken für Forschungsprojekte. Eine solche Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Privatunternehmen ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber, dass die ETH Lausanne der Firma Nestle ein Vetorecht einräumt bei der Frage, was genau erforscht werden soll, vor allem aber bei der Besetzung der 2 gesponserten Lehrstühle. Wenn Nestle eine Person nicht passt, kann sie deren Berufung also verhindern. Diese Regelung sei nur logisch, findet der Präsident der ETH Lausanne, Patrick Ebischer.
Ça me semble tout à fait normal, si quelqu'un vous donne des moyens pour développer une chaire, c'est-à-dire qu'il a aussi un droit de regard. On va pas nommer quelqu'un contre le sponsor.
Schließlich wolle man nicht gegen den Sponsor entscheiden. Für Nationalrat Matthias Ebischer von der SP hingegen ist das Vetorecht ein Unding. Es gefährde die Freiheit der Forschung und das wolle er nicht akzeptieren, zumal die Hochschulen vom Steuerzahler finanziert seien.
Wenn die ETH und die Universitäten nicht realisieren, zusammen natürlich mit dem Geldgeber, dass ein Vetorecht dieser Drittmittelgeldgeber gar nicht geht bei solchen Institutionen, die von Bundesgeldern finanziert werden, dann ist klar, dann werde ich eine Regulierung verlangen, dann müssen Standards aufgestellt werden, die eben dieses Vetorecht ausschließen.
Das Problem wird nächste Woche auch Thema sein in der WBK, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats.
Wir haben die ETHs eingeladen, die Universitäten eingeladen. Die sollen einmal sagen, wie sie das handhaben, denn alle machen es ein bisschen anders. Und wir möchten schon, dass gewisse Standards eingehalten werden.
Sagt Matthias Ebischer von der SP, der Präsident der WBK. Sein Kommissionskollege Christian Wasserfallen von der FDP begrüßt die Diskussion. Mit dem Vetorecht von Nestle hat er aber kein Problem.
Ich halte diesen Vertrag für absolut unproblematisch. Es ist ja so, dass die Wissenschaft auch mit der Wirtschaft zusammenarbeiten soll.
Und diese Zusammenarbeit dürfe man nicht gefährden mit zusätzlichen staatlichen Regeln. Schließlich brauchten die Hochschulen das Geld von privaten Firmen. Die Positionen in diesem Streit sind also bezogen und die Debatte ist definitiv im Parlament angekommen.
Ein Leasingvertrag fürs neue Auto, ein Kredit für den großen Fernseher. In der Schweiz muss jeder fünfte Haushalt einen Kleinkredit abzahlen. Das sind Kredite, die zur Schuldenfalle werden können. SP und Grüne wollen deshalb Werbung für solche Kredite ganz verbieten. Soweit will der Nationalrat aber nicht gehen. Die Branche soll sich selbst einschränken. Was taugt diese Lösung? Dominik Meyer hat die zwei wichtigsten Kontrahenten zum Streitgespräch gebeten.
So tönt's, wenn Banken für Kredite werben.
Erfüllen Sie sich Ihren Traum. Cashgate, Ihr fairer Kredit- und Leasingpartner.
Passt Ihr Auto zu Ihren Bedürfnissen? Verlassen Sie sich auf einen engagierten Finanzierungspartner.
Es gibt immer eine Lösung. Mit Credit Now.
Das Auto, der Fernseher, die Ferien, das Sofa, alles auf Kredit, empfiehlt die Reklame.
Diese Werbung schafft Anreize, damit man sich Produkte besorgt, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann,
sagt SP-Nationalrätin und Konsumentenschützerin Priska Birrer-Haimo.
Nachher muss man abzahlen, man verschuldet sich und man kommt so in den Teufelskreis der Schuldenfalle.
Ich sehe das Problem nicht. Die Leute sind mündige Bürger und Konsumenten und die sollten wissen, was sie sich leisten können, was nicht.
Entgegnet Andrea Caroni, FDP-Nationalrat.
Im Konsumkreditwesen gibt es jetzt schon so strenge Gesetze wie in sonst kaum einem Lebensbereich.
Ein Widerrufsrecht zum Beispiel. Doch jetzt kommt eine zusätzliche Regel hinzu. Der Nationalrat verbietet aggressive Werbung für Konsum- und Kleinkredite. Was das heißt, aggressive Werbung, sollen Banken und Kreditinstitute selbst festlegen in einer Branchenvereinbarung. Zu unverbindlich findet das SP-Nationalrätin Priska Birrer-Haimo. Für FDP-Nationalrat Andrea Caroni auf der anderen Seite ist die Lösung gerade noch verkraftbar.
Es ist einfach liberaler, wenn man die Beteiligten selber ihre Probleme lösen lässt, als wenn man gleich den Staat ruft.
Wenn sie es tut und wenn sie es umsetzt, dann ist ja das gut. Wir werden sehr genau beobachten. Bis jetzt hat sie den Beweis noch nicht erbracht, aber wir geben ihr die Chance, den zu erbringen.
Die Branche wird diesen Beweis erbringen. Die Branche sagt, dass sie Jugendliche nicht besonders anziehen will. Vielleicht wird sie in einem Jugendhaus kein Plakat aufhängen oder in einer Zeitschrift, die sich wirklich nur an 21-Jährige richtet. Die Branche sagt auch, dass sie unsinnige Kredite, zum Beispiel Kredite, um andere Schulden zu zahlen, nicht bewerben will. Das sind zwei Beispiele.
Das Thema wird dann halt auch noch sein, ob alle sich dieser Regulation anschließen. Leider haben wir mit anderen solchen Selbstregulationsvorhaben die Erfahrung gemacht, dass es dann immer schwarze Schafe gibt, die ausscheren und dann zerfällt das Ganze manchmal sehr schnell. Ich gebe der Branche die Chance, das zu beweisen und ich werde sie genau beobachten.
Viel lieber hätten Priska Birrer-Haimo und ihre SP ins Gesetz ein Verbot geschrieben, dass sich Werbung für Konsumkredite nicht explizit an junge Leute richten darf.
Ja, weil die Jugendlichen ja am Anfang ihrer Erwerbsarbeit stehen, sie haben noch nicht viel Einkommen und wenn sie in dieser Phase dann so gelockt werden, dann kommen sie sehr schnell in diese Schuldenspirale hinein. Es ist immer schlimm, aber bei Jugendlichen stehen wir einfach an einem anderen Ort.
Es ist eben statistisch erstaunlich zu sehen, dass die Jugendlichen ja zahlenmäßig viel weniger betroffen sind als die Gesamtbevölkerung. Das spricht eigentlich der Jugend ein gutes Zeugnis aus, was ihre Finanzkompetenz angeht. Und dort, wo sie fehlt, da müssen die Eltern nachhelfen. Da sollte auch die Schule noch etwas mehr Grundlagen liefern.
Da bin ich absolut einverstanden. Aber wir sprechen hier von einer Situation, wo man quasi jemandem sagt, du sollst abnehmen, aber die ganze Zeit Tortenstücke auf dem Teller voranstellt. Das ist äußerst schwierig, hier immer zu widerstehen. Und das hat nichts mehr mit Eigenverantwortung zu tun. Und da sind wir halt alle nur Menschen.
Also, um im Bild zu bleiben, auf dieser Torte steht aber von Gesetzes wegen an 7 Stellen, Achtung, diese Torte kann dick machen, sie hat so und so viele Kalorien, essen Sie sie nicht, wenn Sie schon übergewichtig sind. Und dann werden Sie noch gewogen in der Kreditfähigkeitsprüfung, ob Sie nicht eh schon übergewichtig sind. Und nur dann kriegen Sie die Torte.
Ein Werbeverbot, speziell für junge Leute, hatte keine Chance im Nationalrat. Genug der Vorschriften, sagen Andrea Caroni und mit ihm die bürgerliche Mehrheit.
Am meisten gewonnen gewesen wäre aus meiner Sicht, wenn man kein Gesetz gemacht hätte. Aber immerhin hat man jetzt heute die zweitbeste Lösung beschlossen, ein schlankes Gesetz, das die Branche in die Verantwortung nimmt und die wird sie wahrnehmen.
Ja, und mein Fazit ist natürlich, wir haben einen ersten Schritt getan. Man wird jetzt mal sehen, wie viel wir jetzt bewirken können. Aber wir wissen, es ist ein gesellschaftliches Problem und wir müssen etwas dagegen unternehmen.
In Indien ist einiges etwas anders. Indien wählt sein Parlament und das bereits seit einem Monat. Gestern standen in 7 Gliedstaaten Wahlen an. Um die abgelegenen Dörfer im bergigen Gliedstadt Otarkarant zu erreichen, mussten rund 10.000 Wahlhelfer und Soldaten mit ihren elektronischen Wahlmaschinen weite Strecken zurücklegen. Karin Wenger hat ein Wahlteam ins Dorf Sondi begleitet. Die Anreise begann am Montag, dauerte 6 Stunden im Zug, 7 Stunden im Bus und 1 Stunde zu Fuß.
Montag, 8 Uhr früh in New Terry, einer kleinen Stadt in den Bergen Uttarakhands. Hunderte Wahlhelfer testen im lokalen Fußballstadion ihre elektronischen Wahlmaschinen. Bald werden sie in die entlegensten Dörfer des Gliedstaats aufbrechen. Eine logistische Herausforderung auch für das Team von Balbir Singh. Er bereitet sich mit 3 Wahlhelfern und 2 Soldaten auf die Reise nach Sondi vor. Eine lange Busfahrt steht bevor. Danach müssen wir 3 Kilometer zu Fuß gehen. Es könnte regnen oder stürmen, sagt Singh. Und genau so ist es. Auf halbem Weg zieht sich der Himmel über den schroffen Bergkanten zu. Donner rollt über das Tal, Regen prasselt nieder. Als die Fahrt nach 7 Stunden endet, regnet es noch immer. Erst gegen Abend klärt der Himmel auf. Zwei Maultiere werden mit dem Gepäck der Wahlhelfer beladen, die Wahlmaschine aber gibt Singh nicht aus der Hand. Nach 1 Stunde erreicht das Wahlteam die Primarschule des 900 Seelendorf Sondi. Hier im Klassenzimmer wollen sie am kommenden Tag das Wahllokal einrichten. Müde rollen die Männer ihre Decken auf dem Fußboden aus. Es ist bitterkalt auf 2500 Metern. Das Dorf erwacht um 5 Uhr früh. Frauen melken die Kühe und bereiten auf Feuerstellen Milchtee zu. Sondi sei ein gottverlassenes Kaff, sagt eine Bäuerin, die sich von ihrer Tochter die Haare lausen lässt. Sie gebar 10 Kinder, 2 kamen tot zur Welt, weil es keine Straße gebe, sagt sie. Ich erwartete Zwillinge. Als es soweit war, trugen mich die Männer auf einem Bett den Berg hoch. Aber wir schafften es nicht bis zur Straße. Die Zwillinge kamen im Wald zur Welt, tot. Ihre 17-jährige Tochter Mina wünscht sich ebenfalls eine Straße und Lehrer. Sondi hat zwar seit 2 Jahren eine Oberstufenschule, aber die Regierung hat es bislang versäumt, Lehrer zu entsenden. Deshalb geht Mina jeden Tag 15 Kilometer zu Fuß ins nächste Dorf, in die Schule. Im Sommer nehme ich einen Regenschirm mit und im Winter einen Stock, um durch den Schnee zu stapfen. Später würde ich gerne studieren und Polizistin werden, aber meine Familie hat kein Geld, mich in die nächste Stadt zu schicken. Mira darf noch nicht wählen, aber ihre Mutter sagt, sie werde jene Partei wählen, die ihrem Dorf Entwicklung bringen werde. Welche Partei das ist, darüber sind sich die Dorfbewohner uneinig. Gestern Mittwoch, kurz nach 7, öffnete das Wahllokal in Sondi. Von Singhs Wahlteam hat einer Fieber, die anderen sind in Decken gehüllt. Kurz nach Wahlbeginn treten die ersten 2 Männer aus der Schule. Der eine hat für die Kongresspartei gestimmt, der andere für die hindu-nationalistische BJP. Sofort entflammt eine heftige Diskussion.
No.
Yes.
And is the BJP working?
No.
Electricity.
Die Kongresspartei hat dem Dorf vor 4 Jahren Strom gebracht, begründet der eine seine Wahl und der andere widerspricht, Quatsch, das war die BJP. Ein Dritter glaubt, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wer in Delhi im Parlament sitze, weil die sowieso zu weit weg seien. Aber es ist meine Pflicht zu wählen und die einzige Möglichkeit, dass wir nicht vergessen werden. Am Abend nach Wahlschluss hat die Hälfte aller Dorfbewohner gewählt. Sie scheinen an die Demokratie zu glauben, obwohl noch kein einziger Politiker ihr weit abgelegenes Dorf je besucht hat.
Wahlen in Indien und nach Karin Wengers Kino fürs Ohr können wir Ihnen auch etwas fürs Auge anbieten. Die Fotografien zur Reportagereise finden Sie im Internet auf srf.ch/rendezvous. Rendezvous, es ist 5:05. Bulgarien, das christlich-orthodoxe Land in Osteuropa, überrascht. Denn dort, am östlichen Rand der EU, leben anteilsmäßig am meisten Muslime. Das führt zwar gelegentlich zu Konflikten, doch insgesamt funktioniert das Zusammenleben von christlich-orthodoxer Mehrheit und islamischer Minderheit erstaunlich reibungslos. Wie schafft Bulgarien den religiösen Frieden? Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
In der Banja Bashi-Moschee von Sofia, der größten in der bulgarischen Hauptstadt. Zum Freitagsgebet haben sich diesmal nur ein paar wenige Männer eingefunden. Gewöhnlich seien die Gottesdienste gut besucht. Manchmal platze die Moschee aus allen Nähten, versichert Valentin Bobev, der regelmäßig zum Freitagsgebet kommt. Aber schließlich wäre ja niemand gezwungen, seinen Glauben zu praktizieren, sagt der Muslim nach dem Gebet draußen vor der Moschee. Die muslimische Gemeinde hier ist liberal und überlässt es den Gläubigen, wie stark sie sich mit ihrer Religion auseinandersetzen wollen. Gut 10% der bulgarischen Bevölkerung sind Muslime, die meisten von ihnen ethnische Türken. Aber es gibt auch sogenannte Pomaken, slawischsprachige Muslime. Das Zusammenleben mit den Christen funktioniere im Allgemeinen gut, meint der gläubige Muslim Bobev. Trotzdem gibt es manchmal Probleme. So ist es in diesem Februar zu Angriffen eines rechtsextremen Mob auf eine Moschee in Plovdiv, Bulgariens zweitgrößte Stadt, gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, die Moschee wurde beschädigt. Und vor 3 Jahren hat es in Sofia regelrechte Straßenschlachten gegeben, als Rechtsradikale die Moschee attackierten, angeblich weil dort islamistischer Extremismus gepredigt werde. Das habe mit Unwissen zu tun, sagt der Islamwissenschaftler Velin Belev von der Neuen Universität in Sofia. Christen und Muslime lebten aneinander vorbei. Man kenne sich nicht, man interessiere sich nicht füreinander. Zwar herrsche weitgehend Ruhe, aber es finde leider auch kein Diskurs statt, keine Auseinandersetzung mit der jeweils anderen Religion. Dieses Nebeneinander von Christen und Muslimen ist angesichts der historischen Belastungen aber schon eine Leistung. Denn vor 1989 wurden Hunderttausende ethnische Türken vom kommunistischen Regime über die Grenze in die Türkei deportiert oder einer Zwangsbulgarisierung unterzogen. Türkische Namen wurden durch slawische ersetzt, die türkische Sprache wurde in der Öffentlichkeit verboten, die Religionsausübung stark eingeschränkt. Für die slawischen Bulgaren wiederum bedeutet die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich, das Leben unter dem türkischen Joch, ein historisches Trauma. Islamwissenschaftler Belev betont, dass nicht nur Rechtsextremisten den Frieden stören, sondern auch islamische Fundamentalisten. Frustrierte junge Männer, die sich in Saudi-Arabien zu Predigen ausbilden lassen und einen radikalen Islam importieren. Saudische Strukturen in Bulgarien, die seit dem Anfang der 90er-Jahre. Kürzlich hat ein Gericht im Süden Bulgariens einen Imam zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er eine antidemokratische Ideologie verbreitet und Hass geschürt hat. Doch der Fundamentalismus sei nicht kompatibel mit dem Religionsverständnis der Bulgaren, sagt Velin Belev. Deshalb sei den hiesigen Muslimen im Allgemeinen auch an einer diskreten Ausübung ihres Glaubens gelegen. Der bulgarische Islam sei ein guter Islam, weil ein harmloser. Der Prototyp des Euro-Islams, wie Professor Belev meint. Ein Islam, der mit der europäischen Kultur und der Demokratie vereinbar ist und insofern als Vorbild für multireligiöses Zusammenleben in anderen europäischen Ländern dienen könnte.
Marc Lehmann, und gleich ist es eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über die Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt, die nach Bern kommen soll. Also die große Überraschung, die sogar das Kunstmuseum Bern selbst überrascht hat. Ob es auch unseren Gast überrascht hat, das Testament? Mehr dazu gleich nach den Schlagzeilen mit Andrea Apül.
In der Ukraine halten die prorussischen Separatisten an der Abstimmung vom Sonntag fest, bei der es um mehr Autonomie für den Osten des Landes geht. Gestern hatte der russische Präsident Putin dazu aufgerufen, die Abstimmung zu verschieben. Aggressiv für Kleinkredite werben, das soll nach dem Willen des Nationalrats verboten werden. Sagt auch der Ständerat ja zum entsprechenden Gesetz, gibt es Bußen bis zu 100.000 Franken. Bei einer gewaltigen Explosion sind in der syrischen Stadt Aleppo Dutzende Soldaten und regimetreue Milizen getötet worden, wie die Rebellen melden. Offenbar haben die Rebellen einen Sprengsatz unter einem Hotel vergraben und gezündet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.